Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Beziehungsgeschichten. Heute geht es um eine ganz besondere Beziehung, besondere Beziehungen, um die zu den Geschwistern. Wenn du zu den 25% gehörst, die keine Geschwister haben, dann bitte ich dich, schalt nicht ab. Ich finde, aus diesen Geschwistergeschichten kann jeder viel lernen. Und wenn du zu den 75% gehörst, die mit Geschwister aufgewachsen sind, dann weißt du, was ich meine mit besonderen Beziehungen. Dann hast du bestimmt einiges erlebt und du hast bestimmt einiges gelernt, nämlich Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Rücksicht auf die anderen zu nehmen und vor allem, dass man schnell die Süßigkeiten anleckt, bevor die anderen sie einem wegessen. Ich weiß nicht, hast du auch so, wenn du mal dir was essen holen wolltest, die Fernbedienung mitgenommen, damit die anderen nicht umschalten? Ich weiß nicht, weißt du, woran man erkennt, ob der Architekt eines Hauses Geschwister hatte oder nicht? Also, wenn die Lichtschalter bei der Toilette außen angebracht sind, hat er keine Geschwister gehabt. Die lieben Geschwister. Wer keine hat, vermisst sie, vielleicht ein Leben lang. Und wer welche hat, der sieht es etwas differenzierter. Oder welche Erfahrungen hast du? Geschwister, die können ziemlich beste Freunde sein oder auch nicht. Sie können unzertrennlich sein oder so schnell wie möglich ihre eigenen Wege gehen. Die verstehen sich ohne Worte und andere streiten wegen jeder Kleinigkeit. Geschwister, die durchleben gemeinsam Kindheit, Jugend, Freude, Wut, Ärger, Streit, Zusammengehörigkeit. Sie helfen, die Scherben der Vase zu verstecken und verraten der Mutter dann doch, wer es war. Geschwister, die können aufeinander achten, füreinander sorgen. Sie können aber auch erbitterte Konkurrenten sein. Um die Zuneigung der Eltern, um die größere Portion Erdbeereis. Ich denke an die Dassler-Brüder. Oder besser gesagt Adidas oder Puma, an die Brüder Albrecht oder besser gesagt an Aldi Nord und Aldi Süd und bei den Kardashians, da ist auch immer was los. Schwestern und Brüder, die sucht man sich nicht aus, die hat man. Dein großer Bruder, der war schon da, als du zur Welt gekommen bist und der bleibt dein Bruder, dein Leben lang. Der gehört ganz selbstverständlich zu deinem Leben. Und wenn du eine sehr gute Beziehung zu deinen Geschwistern hast, dann nimm das bitte nicht selbstverständlich. Ich habe es immer so gedacht, ja, ist doch normal, eine gute Beziehung zu den Geschwistern zu haben. Aber über die Jahre, über viele Gespräche, die ich führen durfte, wurde mir klar, nein, das ist nicht selbstverständlich. Das ist ein großes Geschenk. Wir denken nicht oft vielleicht über unsere Geschwister nach. Meistens nur, wenn wir da so Probleme haben. Auch in der Psychologie waren Geschwister lange Zeit so ein blinder Fleck. Seit Sigmund Freud standen so die Eltern im Mittelpunkt der Entwicklungspsychologie. Und erst viel später entdeckte man, auch andere Einflüsse wirken auf uns Kinder. Vor allem die Geschwister. Und ich finde, die Bibel, die war da schon deutlich weiter. Schon vor ein paar tausend Jahren war da klar, Geschwister können unser Leben entscheidend prägen. Und in diesen Geschwistergeschichten sind oft viele Gefühle im Spiel. Die Skala der Emotionen, die kann von Liebe bis Hass reichen. Und in der Bibel, da findet sich die komplette Skala. Da wird gestritten, da wird ums Erbe gestritten und da wird füreinander gekämpft. Da bekommt Kain seinen Neid nicht in den Griff und er schlägt seinen Bruder Abel. Da ringen Jakob und Esau schon im Mutterleib miteinander. Doch Geschwister sind nicht nur Rivalen, sondern auch Verbündete. Wenn es gilt, gemeinsam eine große Aufgabe zu schaffen, dann können sie auch zusammenhalten. Wie Mose und seine Geschwister Aaron und Miriam. Dieses Geschwistertrio ergänzt sich gegenseitig in dieser großen Aufgabe, die Gott sie berufen hat. Aaron redet für Mose und Miriam, die singt. Im Neuen Testament begegnen uns Johannes und Jakobus, die Donnersöhne, vereint in ihrem Ehrgeiz, und Simon und Andreas, vereint im Fischfang. Aber auch der jüngere und der ältere Bruder im Gleichnis, vereint im Kummer, den sie ihrem Vater bereiten. Ich denke auch an die ungleichen Schwestern, an Martha und Maria, an die zupackende ältere und etwas verträumtere jüngere. In der Bibel, da ist die Bedeutung von Geschwistern klar benannt. Auch die Bedeutung von Geschwisterkonstellationen. Und da wird auch eine geistliche Dimension von Geschwistergeschichten aufgezeigt. Gottes Wort will dir helfen, deine starken, deine vielleicht zwiespältigen Gefühle mit den heilsamen Händen Gottes in Berührung zu bringen. Und dazu möchte ich mit dir eine heftige Geschwistergeschichte anschauen. Da geht's um einen Vater, vor allem um seine Söhne und um Gott. Der Vater, der heißt Jakob. Und er hat eine Tochter. Das wäre jetzt so eine typische Frage beim Quizduell. Wie heißt denn die Tochter? Heißt die Silpa? Heißt die Dina? Heißt die Bilha oder Lea? Was meint ihr? Dina. Richtig. Das ist die Dina. Und die anderen drei, von denen hören wir gleich. Denn Jakob hat auch noch 12 Söhne. Das lesen wir im ersten Buch Mose im 35. Kapitel. Jakob hatte 12 Söhne. Die Söhne, die Lea geboren hatte, waren Ruben, der Erstgeborene, Simeon, Levi, Juda, Issachar und Sebulon. Die Söhne, die Rahel geboren hatte, waren Josef und Benjamin. Die Söhne von Bilha, der Dienerin Rahels, waren Dan und Naphtali. Und die von Silpa, der Dienerin Leas, waren Gad und Ascher. 12 Söhne und eine Tochter. Und der Vater, der liebt sie alle. Aber der Vater, Jakob, hatte Josef von allen seinen Söhnen am liebsten, weil er ihm erst im Alter geboren worden war. Deshalb ließ er ihm ein prächtiges Gewand machen. Als seine Brüder sahen, dass der Vater ihn mehr liebte als sie alle, begannen sie ihn zu hassen und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Mit diesen kurzen Sätzen wird ein Konflikt geschildert. Da hallt ein ganzes Familiendrama wieder. Vater Jakob, der liebte die schöne Rahel, kann sie aber nicht bekommen, ohne zuvor deren Schwester Lea zu heiraten. Und dann gebar ihm Lea Söhne. Und auch die Dienerin seiner beiden Frauen gebaren ihm Söhne. Nur die geliebte Rahel, die wird nicht schwanger. 10 Söhne sind schon da und dann bringt Rahel auch einen Sohn zur Welt. Und Josef ist einfach nur glücklich. Vater Jakob ist einfach nur glücklich. Und die Brüder, die sind unglücklich. Denn Josef ist Papas Liebling. Und zudem sieht dieser Josef auch unverschämt gut aus. Und dieser Josef, der weiß das auch. Und zudem ist der Knabe auch noch hochbegabt. Und alles, aber auch wirklich alles in der Geschichte dreht sich um Papas Liebling. Die Vorliebe zu einem Kind wird zu einem Vorziehen des einen Kindes und das wiederum wird zu einem Verziehen des Kindes. Denn der Knabe, der wird immer arroganter und ist zudem auch noch eine echte Petze. Und immer stärker wird der Hass der Brüder auf Josef. Und ich frage mich, ob sich der Vater bewusst ist, was er tut. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Denn was er tut, hat in seiner Familie eine lange Tradition. Das ist ein Familienmuster. So ging es in der Familie schon länger zu. Jakob wiederholt das Muster seiner Eltern. Die hatten auch Lieblingskinder. Und Jakob hatte sich völlig mit seinem Bruder Esau verkracht. Und das war schon bei seinem Vater so, Vater Isaak und dessen Bruder Ismael. In jeder Generation dasselbe Spiel. Es gehört in dieser Familie einfach dazu, die eigenen Verwandten nach Strich und Faden zu betrügen und auszutricksen. Hauptsache ich bin im Vorteil. So hatte sich auch Josefs Vater das Erbe des Großvaters erschlichen. So waren die. Ob sich der Vater bewusst ist, was er tut, als es in deiner Familie vielleicht einfach nur ungerecht zugegangen ist. Als das eine Kind leisten konnte, was es wollte, aber der Vater es ein Leben lang ignoriert hat. Als sich eine Mutter in ihrer Affenliebe zu einem Kind, diesem Kind erlaubt hat, sich alles leisten zu können. Wir sind sehr sensibel. Wir sind sehr sensibel, wenn wir merken, wir werden benachteiligt. Und wir sind noch sensibel, wenn wir merken, ja, das passiert in unseren Kindern, das passiert in unserer Familie. Viele Zerwürfnisse zwischen Geschwistern, zwischen Eltern und ihren Kindern kommen daher. Da heißt es dann, du hast meinen Bruder lieber gemocht als mich. Und du? Bist du vielleicht ein Josef? Ein Lieblingskind? Oder hast du miterlebt, wie deine Schwester, wie deine Brüder privilegiert wurden, verwöhnt wurden, bevorzugt wurden? Und falls du Vater oder Mutter bist, merkst du, dass dir jemand von deinen Kindern besonders nahe ist? Wie gehst du damit um, wenn du da Sympathien bemerkst? Wie ehrlich bist du da? Kannst du dann auch Fehler sehen, zugeben? Musst du vielleicht gegensteuern, wo du ungerecht bist? Oder rückblickend um Versöhnung bitten? Irgendwann haben die Brüder die Faxen von Josef dicke. Und sie verprügeln ihn, werfen ihn in einen ausgetrockneten Brunnen. Die Brüder, die handeln auch nach diesem altbewährten Familienmuster. Notfalls muss für den eigenen Vorteil eben auch mal Blut fließen. Doch da ist noch der Erstgeborene, Ruben. Und er sorgt dafür, dass Josef immerhin am Leben bleibt. Und Juda hat die Idee, den Josef einfach zu verkaufen. Und als seine Karawane vorbeikommt, wird das so gemacht und Josef gelangt nach Ägypten. Dem Vater zeigen sie das blutige Hemd. Traurig, aber wahr heucheln sie, dein Sohn Josef wurde von wilden Tieren getötet. Das ist Rache. Ziemlich brutal rächen sie sich an dem Unrecht, das der Vater ihnen angetan hat. Josef und seine Brüder. Eine Familiensaga, in der sich viele Familiengeschichten wiederfinden. Jemand meinte mal, die Bibel enthält lauter alte Geschichten, die jeden Tag neu geschehen. Und immer wieder, wenn ich in der Bibel lese und Geschichten von heute höre, sage ich ja. Alte Geschichten, die jeden Tag wieder neu geschehen. Auch da geht es um Geschwister, um die Fehler im Umgang miteinander, um das Ringen, um mehr Aufmerksamkeit, um mehr Liebe, mehr Anerkennung des Vaters Ja, so die Frage, wer gewinnt das Ranking? Geschwister, die teilen viele Jahre ihren Lebensraum. Und Eltern, Verwandte, Nachbarn, die haben die immer gemeinsam vor Augen. Zu Hause, im Kindergarten, in der Schule, im Musikverein, beim Sport. Und klar, da drängt sich der Vergleich auf. Wer schneidet da besser ab? Und die Geschwister, die beginnen miteinander zu konkurrieren. Josef und seine Brüder auf dem Spielplatz, wer darf zuerst auf die Schaukel? Josef und seine Brüder beim Mittagessen, wer bekommt das größere Stück Schnitzel? Und wer räumt hinterher wieder den Tisch ab? Und so geht's oft ein Leben lang weiter. Wer hat den besseren Job? Wer hat die perfekteren Kinder? Wer hat das größere Haus? Geschwisterrivalität. Auch wenn es ums Erbe geht. Denn da geht es selten nur um Geld. Da geht es oft auch um die Frage, wer denn Papas oder Mamas Liebling war. Und der Geschwisterneid, der kommt dann neu hoch. Und man fühlt sich wieder benachteiligt. Und manche Geschwisterbeziehungen werden da endgültig zerstört. Aber es kann auch eine Chance sein für erwachsene Geschwister, wenn die Eltern nicht mehr da sind. Man kann sich gegenseitig aus den alten Familienrollen entlassen. Man kann alte Machtgefälle abbauen. Man kann erkennen, welche Familienmuster eigentlich einen geprägt haben. Man kann miteinander lernen, die Verletzungen der Kindheit endlich auszusprechen. Sicher, dass sich zerstrittene Geschwister zum gleichen Zeitpunkt die Hände reichen, das passiert ganz selten. Und nicht nur bei den Geschwistergeschichten, sondern auch in Beziehungsgeschichten. Dass sich beide zum selben Zeitpunkt die Hände reichen, geschieht selten. Weil wir warten eher ja der andere. Ja, der soll mal. Wir verstecken uns hinter unserem Stolz, unserem Verletztsein und erwarten, dass der andere den ersten Schritt tut. Und ich denke wirklich an viele Beerdigungen, die ich erlebt habe, wo wirklich offensichtlich war, dass diese Familie da total zerstritten ist. Und ich bin wirklich auch sicher, viele Tränen, die da bei Beerdigung geweint werden, hängen damit zusammen, dass man es erkannt hat, dass man gewisse Themen nicht schon vorher angegangen ist und dass es jetzt irgendwie zu spät ist. Aber ich habe auch das erlebt, dass bei solchen Beerdigungen Geschwister wieder neu einen Schritt aufeinander zugegangen sind, dass sie einen Neustart gewagt haben. Und du? Gibt es in deiner Familie einen Konflikt? Was ist deine Rolle da drin? Kannst du die Hand zur Versöhnung anbieten? Vielleicht einen ersten Schritt gehen, einen Brief schreiben, mal anrufen? Und wenn nicht, was ist es, das dich da hindert? Und wenn der andere keinen Neustart will, kannst du für ihn beten? Kannst du vielleicht dich innerlich mit ihm aussöhnen? Du und deine Geschwister. Vielleicht ist das für dich ein ganz heikles Thema, verbunden mit vielen Wunden. Und das kann die eigene Kraft überfordern. Und dann bitte, hol dir Hilfe. In der Seelsorge, im Gebet. Ja, auch bei einem Therapeuten, der mit dir deine Familiengeschichte anschaut, bearbeitet. Denn das, was da ungerecht gewesen ist, das kannst du vielleicht auch danach nicht vergessen. Aber es kann möglich werden, dass du besser damit leben kannst, dass du ein Stück Heilung erfahren kannst. In dieser Geschichte geht es um einen Vater, seine Söhne und um Gott. Aber wo ist denn der eigentlich in dieser Geschichte? In diesen ganzen 14 Kapiteln der Josefs Geschichte ist von Gott erstaunlich wenig die Rede. Und doch schimmert seine Führung durch. Gott spricht. Er spricht durch Träume. Er spricht durch die leise Stimme des Gewissens von Ruben, von Juda, und er ändert. Er ändert erstmal Josef. Und damit endet er diese ganze heftige Geschwistergeschichte. Josef verliert seinen Vater, er verliert seine Heimat, seine Muttersprache, er verliert sein schönes, bequemes Leben, er verliert seine tolle Zukunft. Und er landet ganz unten. Er ist ein Sklave. Er ist ein Niemand. Er ist am Ende. Aber Josef entdeckt, ich bin nicht am Ende. Ich bin nicht allein. Da ist einer bei mir, den habe ich vorher vielleicht noch gar nicht so richtig wahrgenommen, aber er ist da. Gott steht da zu mir und ich merke, er ist mit mir noch nicht fertig, die Geschichte ist noch nicht fertig, da kommt noch was. Und dann nehmen die Dinge ihren Lauf. Erst ändert sich etwas in Josef und dann ändert sich auch die Lebensumstände. Und da werden jetzt wirklich einige Geschichten zu erzählen, aber dazu reicht die Zeit nicht. Nur eins, Josef spielt nicht mehr nach den alten Spielregeln seiner Familie. Er ist nicht mehr länger stolz, eingebildet, nicht mehr länger nur ich bezogen. Sein Leben dreht sich eben nicht mehr nur um sich selbst und um seinen Vorteil, sondern er sorgt für die Menschen, für die er in Dienst genommen wurde. Er kümmert sich plötzlich um Einzelne, die in Not sind. Und nach vielen, vielen Jahren auch um seine Brüder. Eine Hungersnot treibt ihn nach Ägypten und die Brüder, die erkennen den Josef erst gar nicht. Und als sie ihn erkennen, ist ihnen klar, wie in ihrer Familie immer gespielt wurde. Und sie wissen es, ja, jetzt geht's uns an den Kragen. Und der stolze, der überhebliche Josef von früher, der hätte die Brüder eiskalt büßen lassen. Aber diesen Josef gibt es nicht mehr. Und der neue Josef weiß, wie viel Geduld Gott mit ihm hatte, wie gnädig Gott mit ihm und zu ihm war. Wie kann er darum sich weigern, seinen Brüdern zu verzeihen? Am Ende der Geschichte sagt Josef zu seinen Brüdern, ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, denn er wollte auf diese Weise viele Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Ja, in diesem Geschwisterkonflikt ist Schlimmes passiert und das wird auch klar angesprochen. Es wird nicht so unter den Tisch gekehrt. Josef sagt ganz klar, ihr hattet Böses mit mir vor. Doch die Geschichte, die endet nicht böse. Da wird Schuld überwunden und da geschieht Versöhnung. Und diese Geschwistergeschichte möchte Mut machen. Mut machen in anderen heftigen Geschwistergeschichten. Ich denke da auch an die Geschichte, die Jesus erzählt hat. Auch von einem Vater, seinen Söhnen, und irgendwie auch von Gott. Auch da gibt es eine Rivalität zwischen Geschwistern, zwischen dem Älteren und dem Jüngeren. Aber der Vater hat keinen Liebling. Er hat keinen Liebling wie Jakob. Der Vater ist nicht ungerecht wie vielleicht dein Vater. Der Vater geht auf beide zu. Er kommt beiden entgegen. Den einen, den umarmt er, den drückt er, dem schenkt er Zuwendung, dem schenkt er Zärtlichkeit. Und dem anderen, ja, den bittet er hereinzukommen und schenkt ihm Achtung, Hochachtung. Er nimmt ihn ernst, er hört ihm zu, er liebt ihn. Wir wissen nicht, wie die Geschichte ausgeht. Und vielleicht weißt du auch nicht, wie deine ganz spezielle Geschwistergeschichte ausgeht. Da bist du, deine Geschwister, die Eltern. Aber da ist auch Gott in der Geschichte, der dich zärtlich umfängt, der dich ernst nimmt mit deiner Geschichte, der dich liebt. Und bitte, nie vergessen, der himmlische Vater liebt dich und er liebt niemanden stärker. Er liebt niemanden mehr als dich. Sag dir das jeden Tag neu. Er liebt niemanden mehr, er liebt niemanden stärker als dich. Und nicht vergessen, er hat die Hand im Spiel. Wie bei Josef und seinen Brüdern, auch wo wir Gott nicht sehen, auch wo wir meinen, er kommt in der ganzen Geschichte gerade gar nicht vor, auch wo wir ihn nicht spüren, auch da ist Gott. Auch da kann er wirken. Und er kann Getrenntes wieder verbinden, er kann Verwundetes heilen, Zerbrochenes wieder ganz machen und Festgefahrenes kann er ändern. Gott kann verbinden, heilen, ganz machen, verändern. Josef und seine Brüder, mich und dich und die Geschwister und diese vielleicht ganz heftige Geschwistergeschichte. Und darum möchte ich beten. Vater, wir kommen zu dir mit unserer Geschichte, mit allem, was uns jetzt gerade so bewegt. Wir bringen dir unsere Gefühle. Vater, wir bringen dir die ganze Palette von Liebe und Zärtlichkeit, von Miteinander bis Groll und Wut und Hass. Vater, wir kommen mit ganz viel Dank für wunderbare Geschwistergeschichten, die manche erleben durften. Vater, danke für so wertvolle, für enge, für kongeniale Beziehungen, für gegenseitige Liebe, für Empathie und Verantwortung. Vater, wir kommen auch mit all dem Schweren in Geschwistergeschichten. Mit dem ständigen Nörgeln, der ständigen Kritik, dem Vergleichen, dem Neid. Vater, wir bringen dir auch all die Gleichgültigkeit, die unter Geschwistern herrscht. Und ja, auch die Feindseligkeit. Vater, du kennst jeden. Du kennst jede Geschichte. Und jede Geschichte schreibst du mit. Vater, was Menschen vorher schlecht gemacht haben, das kannst du gut werden lassen. Ja, du kannst Getrenntes wieder verbinden. Du kannst Wunden heilen. Du kannst uns in Bewegung setzen, um Festgefahrenes zu verändern. Vater, ich bitte dich, segne du unsere Familien. Segne unsere Schwestern. Segne unsere Brüder. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.